Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Die Zukunftskommission Landwirtschaft rät der Regierung, die Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel zu erhöhen, um eine bessere Tierhaltung zu finanzieren. Was ist davon zu halten und hat der Vorschlag auch eine Chance in Berlin? Außerdem, eine Nichtregierungsorganisation sagt, sie hat Hinweise gefunden, dass die Modegiganten Zara und H&M Baumwolle von gewaltsam gestohlenen und dann gerodeten Land in Brasilien nutzen. Und im Verbrauchertipp am Ende der Sendung, was tun, wenn ein gerichtlicher Mahnbescheid kommt? Aber zuerst einmal reden wir darüber, was Mieterinnen und Mietern helfen würde. Denn Wohnungen und Häuser sind ja gerade extrem knapp in Deutschland. Es wird viel zu wenig gebaut für das, was eigentlich gebraucht würde. Und weil zu wenig Häuser und Wohnungen auf dem Markt sind, sind auch die Mieten hoch. Gestern nun hat die Ampelkoalition beschlossen, dass sie die Mietpreisbremse, die nächstes Jahr eigentlich ausgelaufen wäre, bis 2029 verlängert. Ist das der Stein der Weisen für den Mieterschutz? Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Pekka Sagner. Er ist Immobilienexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Und ich habe ihn als erstes gefragt, hilft denn die Mietpreisbremse überhaupt?
Sie hat zumindest einen empirisch nachweisbaren Effekt auf die Mietpreisentwicklung. Ja, also ökonomische Studien haben durchaus gezeigt, dass in Regionen, in denen die Mietpreisbremse gilt, die Mieten, die Neuvertragsmieten in dem Fall, weniger schnell steigen als in anderen vergleichbaren Regionen. Kurzum, es gibt einen Effekt, einen mietpreisdämpfenden Effekt, den man sich von der Mietpreisbremse erhofft. Aber es ist natürlich grundsätzlich so, dass die Mietpreisbremse eben nur genau das tun kann. Sie kann eben nur die Mietpreissteigerung in gewisser Weise eingrenzen, aber sie schafft es eben nicht, den Neubau anzukurbeln. Und in dieser aktuellen Phase, in der wir gerade sind, ist eben der Neubau ganz, ganz entscheidend.
Bevor wir darauf kommen, dass der Neubau entscheidend sein könnte, viele sagen trotzdem, gerade Mieterschützer, die Mietpreisbremse hat eigentlich zu viele Schlupflöcher und Ausnahmen. Sie gilt ja zum Beispiel nicht für Häuser, die nach dem 1. Oktober 2014 gebaut wurden. Was sagen Sie?
Ja, tatsächlich, die Mietpreisbremse gilt nur für, Sie haben es gesagt, Objekte nach dem 1. Oktober 2014. Letzten Endes ist dieses Datum darauf begründet, dass die Mietpreisbremse 2015 eingeführt wurde. Ja, man kann natürlich jetzt in dieser Phase diskutieren, ob denn an diesem Datum zu rütteln wäre. Aber diese Grenze hat eine ganz, ganz ökonomische Begründung. Denn man will eben nicht, dass die Mietpreisbremse eben den Neubau eindämmt. Ja, man will eben nicht, dass ökonomische Anreize geschaffen werden in Form der Mietpreisdämpfung, die dann wiederum das Neubaupotenzial reduzieren würde.
Trotzdem, auch das sagen wiederum viele Mieterinnen und Mieter, die Mietpreisbremse wird oft ignoriert, nicht nur von Vermietern, sondern auch von Mieterinnen und Mietern, weil die sagen ja, bevor ich nichts finde, nehme ich diesen Preis in meiner Not. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass das Mietwohnungsangebot nicht nur in den urbanen Ballungsräumen, nicht nur in Berlin und Köln und anderen Großstädten einfach sehr, sehr knapp ist. Ja, und letzten Endes der Wettkampf, um dann diese eine Wohnung in dem einen Viertel, in dem man gerne wohnen würde, einfach sehr, sehr groß ist. Und viele Mieterinnen und Mieter sagen, naja, Mietpreisbremse hin oder her, irgendwo muss ich wohnen.
Und es sind natürlich auch, wenn Modernisierungen stattfinden, dann doch üppige Aufschläge möglich.
Ja, richtig. Die Möglichkeit, den Mietpreis anzupassen nach Modernisierung, die ist weiterhin gegeben. Auch das wiederum natürlich vor dem Hintergrund der großen klimapolitischen Ziele, die wir uns auch im Gebäudebereich gesetzt haben, sehr, sehr wichtig. Denn wir brauchen die Investition in Nachhaltigkeit, in Energieeffizienz, haben uns diese starken Energiepreisanstiege im Zuge des Krieges in der Ukraine gelehrt.
Im Koalitionsvertrag stünden weitere Sachen drin, die nicht umgesetzt worden sind bislang, die Mieterinnen und Mietern auch helfen sollen. Zum Beispiel wollte die Koalition eigentlich umsetzen, dass auf besonders harten Wohnungsmärkten es nur noch möglich sein soll, die Miete um 11% zu steigern, statt um 15% binnen 3 Jahren. Dass das nicht kommt, ist das aus Ihrer Sicht ein Fehler?
Ja, was wir bisher diskutiert haben, erstmal ist, dass die Mietpreisbremse funktioniert. Ja, sie hat einen mietpreisdämpfenden Effekt, aber wir haben noch nicht über die negativen externen Effekte, so nennen wir das, gesprochen, die so eine Mietpreisregulierung mit sich bringt. Im Extremfall haben wir das beim Berliner Mietendeckel gesehen, eine ganz, ganz harte Intervention, die letztlich dazu geführt hat, dass das Angebot an Mietwohnungen in kurzer Zeit massiv zurückgegangen ist. Deswegen ist es immer so ein Tanz oder ein Spiel mit dem Feuer. Man darf nicht zu stark regulieren, um nicht irgendwelche Verwerfungen im Markt letzten Endes voranzubringen, aber man möchte in gewisser Weise Weise eben den Markt regulieren, um dann diese harten, diese extremen Mietpreisanstiege einfach zu dämpfen.
Also damit folgen Sie so ein bisschen den Immobilienverbänden, die sagen, naja, die Verlängerung der Mietpreisbremse, die ist schlecht, denn sie macht das Bauen noch unattraktiver. Und was hilft es dann Mieterinnen und Mietern, wenn zu wenig Wohnungen da sind?
Ja, in das Argument an der Stelle muss man wieder trennen. Der Neubau per se ist ausgenommen von der Mietpreisbremse. Was das Argument hier an der Stelle ist, naja, Bestandshalter, deren Gesamtmieteinnahmen speisen sich eben sowohl aus den Einnahmen aus den bestehenden Gebäuden als auch aus den Einnahmen der neu zu bauenden Gebäude. Ja, und wenn die Einnahmen reduziert sind unter sonst gleichen Bedingungen, bedeutet das eben geringere Einnahmen, weniger Potenzial für den Neubau insgesamt. Ja, das ist ein Argument, dem kann man durchaus folgen. Und es gibt eben auch einige empirische Studien, die eben durchaus aufweisen, dass es diesen empirisch messbaren Effekt gibt. Ja, aus anderen Ländern ist das in vielerlei Studien nachgewiesen worden. Das heißt, an diesem Argument ist auf jeden Fall was dran und deswegen gilt es eben mit Fingerspitzengefühl bei der Regulierung des Mietwohnungsmarkts vorzugehen und die Regulierung nicht zu hart anzusetzen.
Was würde denn Mieterinnen und Mietern aus Ihrer Sicht noch deutlich mehr helfen?
Ja, in der kurzen Frist ist es tatsächlich eine sehr verquickte Situation. Wir haben ja nicht nur die Anspannung am Mietwohnungsmarkt, sondern wir haben auch eine ganz ungünstige Mischung, denn wir haben ja auch zurzeit einen sehr angespannten Kaufmarkt. Mit dem Zinsanstieg, der begann im Jahr 2022, ist vielen Haushalten zurzeit der Wechsel ins Wohneigentum nicht möglich. Ja, und jedes Jahr wechseln ca. 250.000 Haushalte aus einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung im Normalfall. Aber zurzeit ist das Transaktionsvolumen ungefähr halbiert. Das heißt, etwas mehr als 100.000 Mietwohnungen pro Jahr werden nicht frei. Und das zeigt sich zurzeit eben auch symptomatisch tatsächlich im immer angespannteren Mietwohnungsmarkt. Das heißt, eine etwas, naja, um die Ecke gedachte Hilfe an dieser Stelle in der aktuellen Marktphase wäre durchaus eine Ausweitung der Wohneigentumförderung, um in diesem Zuge auch den Mietwohnungsmarkt zu entlasten.
Wenn wir jetzt auf den unteren Bereich gucken, da ist es ja so, dass jedes Jahr weiterhin Zehntausende Wohnungen aus der Sozialbindung rausfallen. Wäre es nicht besser, da auch mal ranzugehen?
Tatsächlich tut man das auch. Die Fördermittel von Bundesseite sind massiv ausgeweitet worden in den letzten beiden Koalitionen. Und durchaus ist einiges an Geld, das angeboten wird dem Markt. Und man sieht auch in der aktuellen Marktphase, wo sich frei finanzierter Wohnraum für viele Immobilienunternehmen nur schwer rechnet, dass auch durchaus diese Fördermittel jetzt auf lokaler Ebene gerne nachgefragt werden und die Neubautätigkeit in der sozialen Wohnraumförderung anzieht.
Aber trotzdem fallen weiterhin Wohnungen aus der Sozialbindung raus. Weil man die doch schon mal hat, kann man da nicht ran und kann sagen, okay, wir lassen die in der Sozialbindung drin und ändern da den rechtlichen Rahmen?
Ja, ganz, ganz schwierig, denn diese Gebäude wurden ja auch mit einem gewissen Kalkulationshorizont zum jeweiligen Zeitpunkt geschaffen, letzten Endes. Ja.
Also für die gebaut haben, ne? Für die gebaut haben und jetzt Besitzer
sind. Genau, richtig. Genau, richtig. Und das ist dann eben ein ganz entscheidender Kalkulationshorizont, für welche Kosten man ja auch tragen kann beim Bau. Ja, ich kalkuliere bis zum Zeitpunkt X, weiß danach, kann ich die Miete dann eben moderat und in Schritten dann eben an das Marktniveau anpassen. Aber das spielt ja durchaus eine Rolle, dann inwieweit sich denn so eine Investition zum Zeitpunkt in der Vergangenheit gelohnt hat. Ja, wenn überhaupt, kann man solche Maßnahmen diskutieren an der Stelle über die jetzt zu schaffenden Wohnungen.
Um nochmal zum Anfang zurückzukommen, Sie sagen, unterm Strich ist es richtig, die Mietpreisbremse zu verlängern. Das allein reicht aber nicht.
Ja, die Mietpreisbremse hat eben ein wichtiges Instrument im Markt. Das ist eins der Instrumente, mit dem wir eben versuchen, die insbesondere im Neuvertrag, aber auch ja im Bestand, ja, diese zwei Komponenten, die Mietpreisbremse, sowohl im Neuvertrag als dann eben auch nur eine Regulierung sozusagen im Bestand. Die hat eine wichtige Position im Markt durchaus, aber es ist eben wichtig, dass diese Mietpreisbremse nicht unnötig verschärft wird. Ja, sondern wir haben an der anderen Stelle eben auch wohnungspolitische Hilfsmaßnahmen, die dann eben den Haushalten mit ja, Einkommensproblemen, niedrigere Einkommensgruppen unterstützen können. Das sind unter anderem eben das Wohngeld, das wir ja auch im vergangenen Jahr erst massiv ausgebaut haben.
Danke Ihnen. Das war Pekka Sagner am Institut der Deutschen Wirtschaft, zuständig für Immobilienmärkte. Danke, Herr Sagner.
Sehr gerne, danke.
Würden Sie einen Pulli oder ein T-Shirt kaufen, wenn Sie wüssten, dass dafür Wald gerodet worden ist. Es ist nämlich durchaus wahrscheinlich, dass das so ist. Baumwollplantagen, Baumwollanbau sind der zweithäufigste Grund dafür nach Ackerbau, dass Wälder illegal gefällt und Menschen, vor allem in Brasilien, ihr Land geraubt wird. Eine britische NGO, sie heißt Earthsight, hat über ein Jahr lang Satellitenbilder, Gerichtsurteile und Versanddokumente analysiert und sagt jetzt, wir haben aufgedeckt, dass Zara und H&M damit in Verbindung stehen. Ich kann darüber reden mit unserer Korrespondentin für Südamerika, mit Anne Herberg. Anne, hallo.
Hallo.
Anne, nochmal kurz vorneweg. Earthsight, die sagen, sie haben den Weg von mehr als 800.000 Tonnen Baumwolle von Brasilien bis nach Asien verfolgt. In Asien wurde die dann weiterverarbeitet. Was kam denn jetzt genau dabei heraus?
Genau das, dass für diese Baumwolle Unmengen Wald gerodet wurde, und zwar illegal. Diese 800.000 Tonnen, die wurden nämlich von zwei riesigen Agrarunternehmen exportiert, die eine sehr, sehr lange Geschichte schon von gerichtlichen Verfügungen, Korruptionsurteilen und Geldstrafen haben, und zwar im Zusammenhang mit der Rodung von rund 100.000 Hektar Wald. Oh, illegale Rodung, denn es handelt sich großteils um Land, das sich diese Unternehmen illegal angeeignet haben. Grillagen nennt man diese Art von Landraub in Brasilien. Dafür werden dann ganz oft auch Kleinbauern vertrieben, oft auch mit Gewalt. Ein Team von unserem Studio hat das vor ein paar Jahren selbst erleben müssen bei einem Dreh in genau der gleichen Region. Da kamen dann Pistoleros mit Gewehren auf unser Team zu, und die Tatsache, dass wir ein internationales Team waren, hat die Bauern dann wahrscheinlich geschützt. Also hinter dieser Baumwolle steht nicht nur illegale Rodung, sondern auch Landraub, Verletzung von Gesetzen und Menschenrechten. Und dazu kommt, für die Produktion werden Unmengen an hochgiftigen Agrarchemikalien zum Einsatz gebracht, auch solche, die bei uns in Europa verboten sind. Das schädigt die Gemeinden dann noch mehr. Tatort dieser ganzen Geschichte ist diesmal aber nicht der Amazonaswald, sondern die Cerrado-Savanne. Das ist eins der wichtigsten Ökosysteme Brasiliens, und die erstreckt sich über fast ein Viertel der Fläche des Landes.
Also es ist nicht der Amazonas, sondern dieses Cerrado. Was ist das für ein Waldgebiet?
Wir reden von einem Gebiet mit einer enormen Biodiversität. Das ist eine Savanne. Da leben Ameisen, Bären, Gürteltiere. Es gibt Arten, die wirklich nur dort leben. Also es ist ein Gebiet mit nicht so hohen Bäumen, aber mit unglaublich vielen Wasserläufen. Denn der Cerrado ist ein zentrales Wasserreservoir. Und zwar nicht nur für den Amazonas, sondern auch für ein anderes Ökosystem. Das Feuchtgebiet Pantanal, das dann wiederum zentrale Zuflüsse Paraguays und Argentiniens speist. Also wir sehen, das ist eine ganze Maschinerie, es hängt dort alles zusammen. Aber während die Abholzung am Amazonas im letzten Jahr wirklich sehr, sehr stark zurückgegangen ist, vor allem aufgrund der stärkeren staatlichen Kontrollen, jetzt unter der Lula-Regierung, ist sie im Cerrado eben enorm angestiegen, und zwar um mehr als 40%, vor allem für Sojaplantagen und Baumwolle, die eben mittlerweile da im Wechselanbau gepflanzt werden. Also Brasilien ist tatsächlich auf dem Weg, der größte Baumwollexporteur der Welt zu werden, und das hat viel mit dem Cerrado zu tun. Viele Umweltschützer, mit denen wir gesprochen haben, sagen, da wird gerade der Cerrado für den Amazonas geopfert.
Da die Modeketten, die jetzt nicht beklagt werden, aber denen jetzt der Vorwurf gemacht wird, dass sie da Land wegnehmen und roden, haben die sich dazu geäußert?
Ja, sie geben den schwarzen Peter jetzt sozusagen weiter, und zwar an den Zertifizierer, denn diese Baumwolle wurde zertifiziert. Sie hat ein sogenanntes Nachhaltigkeitssiegel, das nennt sich Better Cotton, und diesem Better Cotton haben die Eigentümer von Zara zumindest, also Inditex, die haben nämlich einen Brief geschrieben, haben gesagt, also diese Vorwürfe, die sie da erhalten haben, die stellten einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Vertrauen dar, dass die Gruppe als auch die Produktlieferanten in diesen Zertifizierungsprozess gesetzt hätten. Sie gaben sich also relativ überrascht und sehen sich jetzt als die Hintergangenen. Jetzt ist es so, dass wenn man das sich ein bisschen von vornherein genauer angeguckt hätte, dieses Siegel, dann hätte man sehen können, dass man etwa gar nicht so überrascht jetzt sein müsste. Diesen Verdacht äußert zumindest Earthsight.
Weil dieses Siegel gar nicht so viel garantiert.
Ja, also Better Cotton taucht bereits auf der Stiftung von auf der Seite von Stiftung Warentest mit Kritik auf. Da steht, die liefern zum Beispiel keine Belege zur Herkunft dieser geprüften T-Shirts, die da sozusagen dieses Siegel tragen. Sie stellt relativ wenig strenge Anforderungen im Vergleich zu anderen Siegeln. Und wenn man sich das Ganze von der brasilianischen Seite anschaut, wer dieses Siegel überhaupt dort verantwortet, dann kommt man noch mehr ins Stocken, denn dort wird dieser Prozess über Abrapa geleitet. Und Abrapa, das ist die Abkürzung der brasilianischen Vereinigung der Baumwollproduzenten. Und das ist natürlich das Gleiche, wie wenn Limonadenhersteller prüfen sollen, ob Zucker gesundheitsschädlich ist. Wirklich neutral ist das natürlich nicht. Und das hat sich dann wohl auch direkt gezeigt. Im Interview hat uns Earthside eben auch ein paar Beispiele gemacht, wie da zum Beispiel die Definitionen angelegt werden, was überhaupt illegale Abholzung ist oder welche Rechte lokale Gemeinschaften haben etc. Das ist komplex, aber da haben sie große Kritik geäußert, dass es da wirklich wenig strenge Kriterien gibt.
Anne Herberg aus Brasilien, dort ist sie Korrespondentin und danke, dass du für uns so früh aufgestanden bist. Dankeschön. Wochenlang haben die Landwirte in Deutschland protestiert. Jetzt haben sie heute einen Termin beim Bundeskanzler, zumindest indirekt, denn ihre Vertreter sitzen mit drin im wichtigsten Beratergremium der Bundesregierung zur Landwirtschaft, der Zukunftskommission Landwirtschaft. Und die empfiehlt so einiges. Das vielleicht spektakulärste ist schon bekannt. Sie schlägt vor, die Mehrwertsteuer auf Fleisch zu erhöhen. Die liegt derzeit bei 7%. Darüber rede ich mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, das ist nicht die einzige Empfehlung, da gibt's noch mehr, richtig?
Gibt es, und die große Gesamtempfehlung ist, einen Kraftakt anzustoßen, um im Agrarbereich etwas zu verändern. Da rückt jetzt eben vor allem die Tierhaltung wieder mal in den Mittelpunkt. Hier bräuchten die Bauern langfristige Unterstützung, langfristige Verträge, die etwa Investitionen in den Stallumbau absichern. Und im Grunde bringt die ZKL jetzt genau diese Forderung mit an die Bundesregierung, macht diese Verträge, sichert die Betriebe ab. Und dann wird eben nochmal unterstrichen, dass es für die Finanzierung durchaus unterschiedliche Instrumente geben kann, um das Geld reinzukriegen. Die sogenannte Borchert-Kommission, die hatte da ja vor einigen Jahren schon was vorgelegt. Die Verbrauchsabgabe, die Mehrwertsteuersatzerhöhung oder das Ganze regulär über den Haushalt zu machen. Und die Mitglieder der ZKL, die stellen jetzt eben ein Instrument in den Vordergrund. Du hast es schon gesagt, die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte. Weitergehend dann noch Empfehlungen etwa auch zur Weiterentwicklung der EU-Agrarsubventionen auf deutscher Ebene. Da gibt es hier den Vorschlag, die Prämien noch mal weiter von der reinen Fläche zu entkoppeln. Und wer jetzt denkt, Moment mal, das klingt doch alles irgendwie bekannt. Ja, im Grunde ist das nochmal eine Zusammenfassung von Aspekten aus dem Abschlussbericht der Kommission 2021.
Aber diese Kommission nochmal kurz, wer steckt denn dahinter?
Ja, das ist eine von Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufene Kommission 2019. Und darin versammelt ähnlich der Kohlekommission Akteure aus im Grunde allen wichtigen Bereichen, den landwirtschaftlichen Verbänden, dem Handel, der Wissenschaft, aus Umweltverbänden. Und die haben sich eben Gedanken gemacht, wie die Zukunft der Landwirtschaft für alle Akteure gut gestaltet werden kann. Von den Empfehlungen, die sie 2021 vorgelegt haben, ist bisher kaum was umgesetzt, auch wenn nahezu alle politischen Akteure immer sagen, jo, die ZKL, das ist eine super Runde, super wichtige Empfehlungen. Und im Grunde an dieser Zusammenfassung für die heutige Runde sind auch wieder viele Akteure beteiligt, der Bauernverband, der BUND, das Thünen-Institut, Jochen Borchert von der Borchert-Kommission, der VZBV. Insgesamt 13 Akteure haben an diesen aktuellen Empfehlungen mitgewirkt.
Jetzt haben über diese eine Empfehlung mit der höheren Mehrwertsteuer haben die Medien, wir ja auch, schon im Vorfeld berichtet. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
Ja, die Bild war es ja, die als erste berichtet hatte und das sehr ausgewählt unter dem Tenor, dass Fleisch eben teurer wird. Und das setzt natürlich auch den Ton für die weitere Debatte. Ich habe gestern mit Albert Stegemann gesprochen, Landwirtschaftspolitiker der Union, der diesen Vorschlag über die Mehrwertsteuer ablehnt, der ganz klar aber auch unterstrichen hat, dass die Politik die Tierhaltung langfristig absichern muss, sagt, es müsste über den Haushalt geschehen, nicht über höhere Preise. Auch sehr interessant eine Pressemitteilung des Bauernverbandes gestern, der über den Generalsekretär ja an diesen Empfehlungen beteiligt ist. Verbandspräsident Ruckwied, der ließ dann per Pressemitteilung erklären, eine Mehrwertsteuererhöhung auf den Regelsatz oder einen Tierwohlcent lehnen wir ab. Das Geld für den Tierwohlumbau muss aus dem Bundeshaushalt kommen. Und in dieser Pressemitteilung wird eben nochmal betont, dass dem Bauernverband die Absicherung über die Verträge ganz besonders wichtig ist. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der zeigte sich insgesamt offen für den Vorschlag.
Er zeigt sich offen für den Vorschlag, aber wenn wir darauf schauen, welche Umsetzungschancen der jetzt in der politischen Arena hat, was glaubst du?
Das scheint mir sehr unwahrscheinlich, denn das Ganze wäre ja eine Steuererhöhung. Die FDP schließt sowas auch wenn sie es punktuell zum Beispiel bei der Ticketsteuer durchaus mal mitmacht. Aber ob sie das bei Fleisch tut, scheint mir unwahrscheinlich, insbesondere vor der Grillsaison. Also der Aufschlag der Bild mit dem Spin Fleisch wird teurer, das hat einfach den Ton schon mal gesetzt. Gleichzeitig ist die Politik aber auch im Zugzwang, was die Nachhaltigkeit des Umbaus der Tierhaltung angeht. Die Zahl der Betriebe nimmt weiter ab. Damit geht Wertschöpfung im ländlichen Raum verloren. Und im Zuge der Bauernproteste wurden einfach auch Versprechungen abgegeben, bis zum Sommer ordentlich was zu ändern für die Landwirtschaft. Also Uhr tickt.
Die Uhr tickt. Ann-Kathrin Büsker, unter anderem über die Empfehlung der Zukunftskommission Landwirtschaft, die Mehrwertsteuer auf Fleisch etwas anzuheben.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn ein gelber Umschlag ankommt, dann ist erstmal Obacht angesagt. Das ist nämlich ein gerichtlicher Mahnbescheid. Ein guter Tipp von Profis, diesen einen Briefumschlag bitte auf keinen Fall ignorieren. Denn ab Zustellung hat, wer ihn bekommt, nur 2 Wochen Zeit, die geforderten Beträge zu begleichen. Egal, ob nun die Forderung berechtigt oder unberechtigt ist. Werner Nording sagt Ihnen, was in so einer Situation zu tun ist.
Verbraucherinnen und Verbraucher, die einen gerichtlichen Mahnbescheid erhalten haben, sollten schnell und besonnen reagieren. Katharina Gusender von der Verbraucherzentrale Brandenburg erläutert, wie sie sich verhalten sollten.
Zunächst sollen sie auf jeden Fall genau prüfen, ob die Forderung überhaupt berechtigt ist.
Übersehen kann man das Schreiben nicht. Dafür haben die Mahngerichte in allen Bundesländern gesorgt.
Das ist das Schreiben in einer herausstechenden Optik. Also der Briefumschlag ist gelb und auf der Vorderseite ist sozusagen der Tag vermerkt, an dem das Schreiben in den Briefkasten geworfen wurde.
Ab dem Datum, das auf dem Mahnbescheid vermerkt ist, läuft die 14-tägige Frist, innerhalb der die Betroffenen in jedem Fall reagieren müssen.
Das Datum bzw. der Tag, der auf dem Umschlag vermerkt ist, das ist der Tag, an dem das Schreiben in den Briefkasten geworfen wurde. Und ab diesem Tag haben Verbraucherinnen und Verbraucher 2 Wochen Zeit, um zu reagieren. Entweder müssen sie die Beiträge begleichen oder dann aber Widerspruch einlegen.
Dem Schreiben des Mahngerichts liegt eine rosafarbene Seite bei. Darauf muss man das Kästchen Widerspruch ankreuzen, wenn die Forderung zu Unrecht erhoben wurde. Wenn man nichts mehr hört, ist die Sache erledigt. Ein Schreiben, dass die Sache eingestellt wurde, bekommt man aber nicht. Sollte die Gegenseite auf ihrer Forderung beharren, bekommt man Post vom örtlichen Gericht. Der gelbe Brief kommt immer erst dann, wenn man auf vorherige Schreiben nicht reagiert hat.
Es passiert nämlich, dass man eine Rechnung vergisst. Dann kommen in der Regel Mahnungen oder wird ein Inkassounternehmen hineingezogen. Wenn man das alles ignoriert, kann passieren, dass der Unternehmen dann beim Gericht einen Mahnbescheid beantragt.
Wenn man einen gelben Brief in der Post findet, sollten die Alarmglocken schrillen. Dann spitzt sich die Lage zu, sagt die Rechtsreferentin der Verbraucherzentrale.
Der gelbe Brief kommt schon vom einen Gericht. Und wenn man den ignoriert, kann es sein, dass ein Vollstreckungsbescheid folgt und dann droht die Zwangsvollstreckung.
Und dann kann das Konto gepfändet werden. Ganz wichtig zu wissen ist, dass das gerichtliche Mahnverfahren automatisiert abläuft und maschinell erstellt wird. Erst wenn die Betroffenen reagieren, prüft das Mahngericht die Sachlage.
Das ist ein automatisiertes Verfahren. Das Gericht prüft vorher überhaupt nicht, ob die Forderung überhaupt begründet ist. Der Betroffene, der den Bescheid bekommt, soll dann entsprechend einen Widerspruch einlegen, wenn er der Meinung ist, die Forderung sei unberechtigt.
Kommt es zu einem Prozess, muss der Unterlegene wie immer die Prozesskosten bezahlen. Wie die einzelnen Schritte eines Mahnverfahrens sind, ist auch in einem verständlichen Bildertext dargestellt, nicht nur in deutscher Sprache.
Es gibt auch auf Polnisch und auf Englisch.
Die interaktive Infografik findet man auf der Homepage der Verbraucherzentrale Brandenburg unter dem Stichwort Mahnverfahren.
Also aufgepasst bei gelben Briefumschlägen, das war ein Verbrauchertipp von Werner Nording. Zu wenig Wohnraum und zu hohe Mieten, wir haben das eingangs auch schon angerissen. Das ist auch das große Thema beim Wohnungsbautag dieses Jahr. Darüber wird gleich Frank Kappelan berichten in den Informationen am Mittag. Und die moderiert Fanny Buschert. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Teams einen schönen Tag. Tschüss.